siebten Mal in diesem Jahr mit unserem Jahresleitpferd auseinandersetzen. Und ich möchte gern zu Beginn beten. Herr Jesus, ja, heute soll es wieder ums Gebet gehen. Dein Wille geschehe, ob das wirklich zutrifft in unserem Leben, zutreffen soll. Und bei dem Thema Gebet steht jeder von uns, du weißt es, vielleicht an einem anderen Ort. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erreichst, dass dein Geist wirkt in unseren Herzen, damit wir nicht nur verstehen mit unserem Verstand, sondern dass davon auch etwas durchsickert in unsere Herzen, was unseren Glauben stärkt oder vielleicht auch erst stiftet. Wir wollen auf dein Wort hören. Wir wollen alles von dir erwarten. Vielleicht auch ganz unerwartet von dir angesprochen werden. Hilf uns durch deinen Geist. Amen. Am Anfang eine Frage, die ich an dich persönlich stellen will. Was bedeutet Glück in deinem Leben? Was macht dich glücklich? Zum einen könntest du vielleicht aufzählen, was dir so Freude bereitet in deinem Leben. Die schöne Natur, wir haben es vorhin auch vom Josi gehört, die Vögel, die wieder anfangen zu singen. Vielleicht, dass du gesund bist oder wieder gesund bist oder ab und zu gesund bist. Vielleicht würdest du auch sagen, dass ich genug Auskommen habe und mir um das Geld keine Sorgen machen muss. Wenn ich so dran denke, bin ich sehr dankbar für die Zeit, die ich haben darf mit meiner Frau und meinen Kindern. Wenn ich Freizeit haben darf, mal in ein schönes Thermalbad gehen kann, in der Sauna mich so richtig durchbraten lasse. Im Sommer die Sonne auf meiner Haut zu spüren, das sind so Dinge, die mich glücklich machen. Der Ausblick in unsere wunderbaren Berge. Glück. Glücklich sein. Ich bin Gott von Herzen dankbar für all das, was er mir damit schenkt. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sehr vergänglich sind, also enden können, vorbei sein können, weg sein können. Und wenn das passiert, heißt es dann, dass ich unglücklich bin? Oder eigentlich gar nichts anderes mir übrig bleibt, als unzufrieden zu sein. Wir merken an der Stelle, um wirklich nachhaltig und langfristig glücklich zu sein, braucht's etwas, was dem allem übergeordnet ist. Und wir wissen, dass es eine Sache gibt, als Christus-Nachfolger, in seinem Wort lesen wir darin, was diese Sache übersteigt und uns nachhaltig, langfristig glücklich macht. Jesus Christus zu haben, ist diese eine Sache, die verhebt, auch wenn unsere Umstände mies sind. Aber auch diese persönliche Glaubensüberzeugung und diese Beziehung, die wir mit Jesus haben können, die kann trotzdem sehr herausfordernd sein. Und unser Jahresleitvers in 2025 gibt uns Hinweise, wie wir diese Beziehung mit Jesus vertiefen können, wie wir sie festigen können und wie es mehr und mehr zum Fundament wird, was uns nachhaltig glücklich macht. Diese Aufforderungen, die wir lesen in Johannes 15, Vers 7, zu befolgen, macht uns langfristig und nachhaltig glücklich. In unserem Jahresleitvers, da geht es um das Wort Gottes, das in uns bleiben soll. Es geht um das Gebet, also was wir bitten, soll geschehen. Es geht darum, Ehre Gottes, Gott alle Ehre zu machen in Vers 8. Und Frucht zu bringen und ein Jünger von Jesus zu werden. Ich glaube, dass diese zwei Verse tatsächlich eine kurze Anleitung sind, um glücklich zu werden. Wir wollen Menschen sein, die in Jesus bleiben, wie es da heißt. Dass quasi sein Wort in uns bleibt. Das heißt, wir lesen viel darin. Wir wollen bitten, was wir wollen, und es soll uns geschehen. Wir beten entlang den Verheißungen Gottes. Wir kennen aus seinem Wort die Absichten, die er verfolgt, den Willen, den er hat, und den beten wir. Und das bringt dem himmlischen Vater allein alle Ehre. Es bewirkt Frucht in unserem Leben, es lässt diese wachsen und wir werden seine Jünger. Dein und mein Leben kommt dann zur Erfüllung, wenn genau das eintrifft. Oder wie es Paulus in Epheser 3, Vers 17 und 19 betet: Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ich glaube es, ich hoffe, viele von euch glauben es, dass es wahr ist, dass, wenn das eintrifft, dass wir die Liebe Gottes verstehen, wir die ganze Fülle des Lebens erfahren. Und ich glaube, heute Morgen ist es wichtig, das zu glauben, um meiner Predigt folgen zu können. Und wenn du das vielleicht noch nicht glauben kannst, dann möchte ich dich heute einladen, wenigstens mal davon auszugehen, dass das wahr sein könnte. Dass unser Lebensglück abhängt von Christus und seiner Liebe, die er zu uns hat. In meinen ersten beiden Predigten zum Jahresleitvers, die man auch online ja nachhören kann, da haben wir zum einen ja angeschaut, wenn wir das Wort Gottes lesen, was es bedeutet, in Christus zu sein und so weiter. Und in der zweiten Predigt ging es dann mehr ums Gebet. Und dann steht ja da tatsächlich: So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und die Voraussetzung dazu ist, dass wir reichlich von Gottes Wort in uns tragen, um das überhaupt zu erleben, damit das eintrifft. Und wir wollen wirklich alles Notwendige in unsere Gebete hineinpacken, damit das eintrifft, was hier im Jahresleitvers steht. Dass wir empfangen, dass wir Frucht bringen, dass wir Gott alleine die Ehre machen und seine Jünger werden. Jesus lehrt uns an der anderen Stelle das Vaterunser oder das Unser Vater. Und dort heißt es ja relativ am Anfang: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gerade in meiner letzten Predigt ging es ja darum, durch die Bibel die Absichten von Gott so gut zu kennen, dass wir entlang dieser Absichten beten können. Dass sein Wille tatsächlich geschieht, wie das im Himmel der Fall ist, so auch auf unserer Erde hier und in unserem Leben ganz persönlich. In letzter Zeit bete ich persönlich häufig eigentlich so: Herr Jesus, du weißt, dass ich mir die oder jene Sache so sehr wünsche. Du kennst mein Herzensanliegen. Bewirkt es doch auch, wenn es deinem Willen entspricht. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, sie haben fast Angst davor, diese Bitte ernst zu meinen und zu beten: Dein Wille geschehe. Weil Gott sie vielleicht tatsächlich damit erhört. Ich denke aber, dass das Gebet, dein Wille soll geschehen, das verheißungsvollste Gebet ist, das wir beten können, weil es garantiert eintrifft. Wenn ich das ernsthaft bete, passiert, dass nicht mein Wille geschieht, sondern der Wille Gottes. Und wenn er das tut, lässt er uns vielleicht schwere Dinge tun oder er schickt uns an schlimme Orte, wo wir vielleicht womöglich sogar leiden müssen. Er nimmt uns vielleicht Menschen und Dinge, die uns lieb sind. Er macht uns vielleicht unglücklich. Dein Wille geschehe zu beten, das fühlt sich gefährlich an. Und ich verstehe die Angst, weil ich das natürlich auch schon in meinen 36 Jahren auch schon erlebt habe, dass es dann, wenn ich das wirklich ernsthaft gebetet habe, das auch oft eingetroffen ist und Gott seinen Willen in meinem Leben verwirklicht hat, der so gar nicht meinem Willen entsprochen hat. Wir sehen dann manche Glaubensgeschwister im Alten Testament, im Neuen Testament, über die Kirchengeschichte hinweg bis heute, die extrem leiden, weil in ihrem Leben der Wille Gottes geschieht. Und die ertragen einiges. Und wenn wir das beobachten, denken wir vielleicht schnell, nein, danke. Zum Beispiel diese vielen Lebensgeschichten von Christusnachfolgern, von Organisationen wie Open Doors, die davon berichten, was für entsetzliches Leid Menschen aufgrund ihres Glaubens tragen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden und in meinem Leben. Trifft es wirklich auf dich und auf mich und auf unser Leben, auf unser Miteinander in der Gemeinde zu? Wenn wir den Hebräerbrief aufschlagen, lesen wir in Kapitel 11 von ganz vielen Glaubenshelden, die Gottes Willen in ihrem Leben verwirklicht haben und einiges erleiden mussten. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir aber auch, dass diese Ängste, die wir vielleicht immer wieder mit uns herumtragen, gar nicht berechtigt sind. Hebräer 11, Vers 13. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also von diesen Glaubenshelden, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne. Aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wir sehen, dass diejenigen, die treu und auf jeden Fall immer wieder den Gehorsam gewählt haben, nicht irgendwelche trostlosen und nüchternen Heilige waren, sondern zuversichtliche Heilige. Wir lesen da, dass sie mit voller Freude entgegensahen. Sie empfanden echtes Glück. Es geht nicht darum, den Gehorsam der Freude vorzuziehen. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube eher, dass es anders ist, dass genau durch den Gehorsam, das sehen wir zumindest hier im Hebräerbrief bei diesen Glaubenshelden, die wählten den Willen Gottes und sie wählten dem Willen Gottes auch gehorsam zu sein, um der Freude willen, der daraus entstand. Bis hin ja auch zu Jesus, der unser größtes Bild eigentlich darin ist, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erfüllen. Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns dem Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens. der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Für die Zeugen und für Jesus war jede Strapaze, die er und sie erduldeten, den Preis wert, weil die Freude über die Belohnung so groß war. Das, was Jesus im Garten Gethsemane betete, Lukas 22, Vers 42. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Dein Wille geschehe ist das verheißungsvollste Gebet, das du beten kannst. Immer wenn ich das in meinem Leben gebetet habe und dann Gottes Wille eingetroffen ist, muss ich bekennen, dass diese früheren Ängste, die ich vielleicht damit verbunden habe, unberechtigt waren. Ich kann mich noch erinnern an die Zeit nach dem Studium, wo es darum ging, einen Platz zu finden für meinen ersten Dienstort als Pastor. Und ich hatte mir das ausgemalt, wie das auszusehen hat. Ich wollte in Deutschland arbeiten als Jugendpastor in einem bestimmten Gemeindeverband bei Krishona, von dem ich ja auch ursprünglich komme. Ich habe gebetet, dass Gott mir den Weg zeigt, dass sein Wille geschieht, und ich wurde statt in Deutschland in der Schweiz nicht Jugendpastor, sondern hauptverantwortlicher Pastor, und nicht bei Krishona, sondern bei einer anderen Gemeinde. So führt Gott. Ich hatte da vielleicht auch was Falsches befürchtet, weiß es nicht. Er hat es jedenfalls so geführt. In dem Fall ist sein Wille eingetroffen, nicht meiner. Und ich kann heute wirklich auch sagen, mich erfüllt ja eigentlich nichts mehr mit Freude und Zufriedenheit, an dem Ort zu sein, an dem richtigen Ort zu sein, wo Gott mich hingestellt hat, und in den Aufgaben unterwegs zu sein, für die ich berufen bin. Es ist nicht gefährlich, auf diese Weise zu beten. Aber ich glaube, es ist andersrum gefährlich, nicht auf diese Weise zu beten. Dein Wille geschehe zu beten ist ein Mittel, nicht um Elend zu erfahren, sondern überwältigende Freude. Gott nicht zu bitten, alles zu tun, was er will, aus Angst, du könntest etwas verlieren, ist im Endeffekt so, wie wenn du das Hochzeitsfestessen ablehnst, weil du Angst hast, dein Gipfeli vom Znüni hergeben zu müssen. Die verheißungsvollste Art zu beten ist, Gott zu bitten, alles zu tun, was seinem Willen entspricht, damit Jesus seine Freude in uns zur Geltung bringen kann und unsere Freude damit vollkommen macht. Und ich möchte euch hier an der Stelle nicht in die Irre führen. Gottes Antworten auf meine Gebete haben zu einigen der schwierigsten Erfahrungen in meinem bisherigen Leben, das noch jung ist, geführt. Also in der Zeit meines Dienstes als Pastor, da kam ich oft an den Rand meiner Kräfte und Möglichkeiten. Aufgrund dieser Umstände und Entscheidungen, die ich getroffen hatte, empfand ich überhaupt keine Freude mehr. So dass meine Frau sogar zu mir sagte, ja, ich habe dich mal als fröhlichen und aufgestellten Mann kennengelernt. Und das bist du nicht mehr. Da war der Zeitpunkt gekommen, über die Bücher zu gehen und neu ins Gebet zu gehen und zu sagen, Gott, was möchtest eigentlich du? Aber ich würde auch keine dieser Erfahrungen eintauschen wollen, weil ich habe dadurch erfahren und bin dadurch noch mehr ermutigt worden, mehr ins Gebet zu gehen weil ich dadurch freudige Hoffnung erfahren habe. Römer 5 dazu, 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Es stimmt, dass Gott unsere Gebete oft auf unerwartete Weise erhört. Aber er tut es, um uns Freude zu geben, weil unsere Grundlage des Lebens eben die Gnade Gottes ist und nicht unsere Umstände. Es mag sein, wir leben in dieser zerbrochenen, sündhaften, gefallenen Welt und unsere Vorstellungen und Erwartungen, wie Gottes Antworten auf unsere Gebete ausfallen sollten, sind wahrscheinlich dadurch oft unrealistisch. Vielleicht sogar oft ganz romantisch, zu romantisch. Seine Antworten sehen für uns dann gar nicht so nach Antworten aus. Sie sehen dann eher aus wie Probleme, wie Ärger. Gottes Antworten auf unsere Gebete sehen dann oft aus wie Verlust, Enttäuschung, Kummer, Konflikt und Trauer. Und vielleicht sind sie das auch. Auf menschlicher und sichtbarer Ebene. Und solche Antworten, die Gott uns gibt auf unsere Gebete, die lösen dann in uns oft auch geistliche Kämpfe aus. Wir haben es davon gesungen in der Lobpreiszeit. Es sind ja nicht Kämpfe, die wir einfach so führen, wie es da heißt, ich weiß gerade gar nicht mehr wo, bei Paulus, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern andere Kämpfe austragen. Gottes Antworten auf unsere Gebete, die lösen vielleicht nicht nur solche geistlichen Kämpfe aus, sondern sie entlarven auch Sünde in unserem Leben. Sie führen auch zu Zweifel und zu Angst. Aber Gottes Blick auf diese Antworten, die er uns gibt, also diese göttliche, diese geistliche Ebene, die unterscheidet sich im Wesentlichen davon. Gott hat ein Mittel gewählt, uns zu verfolgen. Psalm 23, viele kennen den Vers von euch. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott verfolgt uns. Gott verfolgt dich mit Gutem und Barmherzigkeit. Das ist die Wahrheit von Gottes Wort auf unsere Bitten, dann, wenn wir ernsthaft beten, dein Wille geschehe. Und hör zu, wie Jesus die Einstellung des Vaters uns gegenüber beschreibt, wenn er uns zum Beten ermutigt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Matthäus 7, Vers 11. Lukas 12, Vers 32. Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Und nochmal unser Jahresleitvers. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Der Vater im Himmel, der hat keineswegs den Wunsch, uns Leid zuzufügen, sondern will uns Freude geben. Kurzfristig mag das vielleicht so aussehen, aber langfristig ist es das nicht. Sein Verfolgungsmittel ist Gutes und Barmherzigkeit. Ich lade euch ein, ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht Angst habt zu beten, dein Wille geschehe. Wir bitten unseren Vater lediglich um das, was uns und andere glücklich machen wird. Willst du wahres Glück haben und Glück für deinen Nächsten? Dann darfst du getrost und mit Freude dieses Gebet sprechen. Dein Wille geschehe. Dadurch wird unsere Freude nicht gefährdet, sondern sie wird viel größer. Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ich habe euch am Anfang dazu ermutigt, zu glauben, dass das stimmt. Dass unser Lebensglück in allererster Linie davon abhängt, Jesus Christus in unserem Leben zu haben. Dass es stimmt, dass bei ihm Freude die Fülle ist, ungetrübtes Glück. Ich habe euch auch eingeladen dazu, wenigstens mal davon auszugehen, dass das wahr ist. Und ich hoffe, dass es in eurem Herzen wahr wird und auch für euch gilt. Nochmal zum Schluss vielleicht etwas zu diesem Kampf, der entsteht, wenn wir bitten, dein Wille geschehe und Gott uns Antworten schickt, die so dem gar nicht entsprechen, was wir uns vorgestellt haben. Jeder Verdacht, dass Gott uns als Antwort auf unser ernsthaftes Gebete unglücklich machen will, ist eine dämonische Täuschung. Das möchte ich hier einfach auch noch klar machen. Satan wirft ein lügenhaftes Licht auf das Wort Gottes und unsere Erfahrung, die wir in der Gebetserhörung machen. Er versteht es, mit unseren Ängsten zu spielen, damit er uns um die Freude betrügen kann, die Gott uns eigentlich geben möchte. Und wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Ängste verantwortlich sind, unsere Art und unsere Weise, wie wir beten, zu bestimmen. Und deshalb ist es gefährlicher, eben nicht zu beten, dein Wille geschehe. Wir leben in einem sozusagen übernatürlichen Kriegsgebiet, in dem uns geistliche Mächte des Bösen gegenüberstehen. Jetzt kommt nochmal das aus Epheser 6, was ich schon angesprochen hatte, Vers 12. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Wir brauchen wirklich Gott und wir brauchen wirklich seinen Willen, der sich in unserem Leben verwirklicht, um diese bösen Mächte zu besiegen. Daher ist es so gefährlich, nicht zu beten, dein Wille geschehe. Und es ist sehr spannend, wie Paulus diesen Zusammenhang zwischen seinem Leiden, das er hat und erlebt hat, mit der Fürbitte für ihn und der verbundenen Freude verbindet in Philipper 1. Philipper 1, Vers 18 und 19. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können, denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Also lasst uns mutig immer wieder vor den Thron der Gnade, wie es in Hebräer 4, Vers 16 heißt, treten und bitten, dass sein Wille wie im Himmel so auf Erden und in unserem Leben geschieht. Denn wenn wir denjenigen, den wir am meisten lieben, bitten, uns das zu geben, was seinem Willen entspricht, wird uns das größtes Glück bedeuten. Wir sollten keine Angst haben, dein Wille geschehe, zu beten. Denn es lässt uns Gnade um Gnade erfahren und wir werden zur rechten Zeit Hilfe bekommen, dann, wenn wir sie brauchen. Gott benutzt in der Zwischenzeit vieles davon, was er hasst, um einiges davon zu bewirken, was er liebt. Gott benutzt, was er hasst, um zu bewirken, was er liebt. Lass uns wirklich beten und das in unsere Gebete immer wieder einfließen. Dein Wille geschehe. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich möchte dich einfach an der Stelle um eine Sache bitten, dass dann, wenn wir Zweifel hegen, was in unserem Leben passiert, uns wirklich zum Besten dient, dass es der Satan ist, der dahinter steckt, der diese Zweifel sät, der uns Angst einjagt und wir gar nicht mehr uns trauen zu beten, dass dein Wille geschieht. Und ich bitte, dass dein Geist uns immer wieder in unserem Herzen den Glauben schenkt, dass es besser ist, dass dein Wille geschieht, anstelle von unserem Willen. Amen.